Danke, Volkert. Danke, Lobpreisband. Es ist wirklich schön, nach einem Lobpreis auf die Bühne zu gehen und zu predigen, das Wort Gottes. Und wir werden heute aus dem Wort Gottes diesen Mann kennenlernen. Boas ist sein Name. Und Boas ist ein Bauer. Aber er ist ein Großbauer. Also er hat diverse Angestellte und er ist also im Grunde genommen so etwas wie ein Klein-Mittelbetrieb-Unternehmer. Aber nicht seine unternehmerischen Fähigkeiten stehen heute im Zentrum, sondern was im Zentrum steht heute Morgen bei Boas, das sind die Werte, die er lebt. Und zwar die Werte, die er gegenüber schwächeren Menschen lebt. Und Werte sind so etwas wie Salbung, sie kommen vom Heiligen Geist, aber sie sind etwas anderes, sie werden ausgelöst durch das Wort Gottes, durch seine Lehre kommen Werte in uns, in unser Herz und von unserem Herz gehen sie in unsere Hände und von unseren Händen werden sie hoffentlich Menschen verändern, hoffentlich auch Strukturen verändern. Werte zu leben ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Und zwar eben ganz genau diese Werte auch gegenüber den Schwächeren, die es in unserer Gesellschaft auch geht. Und deshalb darf ich heute Morgen ohne Frage einfach zuerst sagen, du und ich, wir sind ausgewählt, wir sind ausgewählt. So wie der Boas. Und ich lese den Text aus Ruth 2, ab Vers 5. Ruth, das Buch Ruth, ab Kapitel 2, Vers 5. Und dort lesen wir, und Boas, ja genau, und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war. Wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter. Geh nicht zum Auflesen in ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein vor dem Herrn, den Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter. Er aber reichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Garben darf sie auflesen. Und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ähren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann. Und ihr sollt sie nicht bedrohen. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend, und als sie ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es etwa ein Effa Gerste. Erstens, Boas. Boas ist eine wichtige Person. Wer immer schon von ihm gehört hat, hat das vermutlich getan im Zusammenhang mit eben dieser Ruth. Und es ist dir bekannt oder bewusst, dass Boas der zweite Mann von Ruth geworden ist, später. Ja, diese Geschichte, die wir hier lesen und über die wir jetzt schon das zweite oder das dritte Mal predigen, hat ein Happy End. Sie kriegen sich am Ende, die beiden. Oder aber vielleicht hast du auch davon gehört oder das gelesen in einem Stammbaum oder so, dass Boas eine wichtige Person ist, weil letztendlich Boas ein Vorfahre von Jesus Christus ist. Boas ist nämlich der Großvater von König David. Und so hat sich das weiterentwickelt und wir wissen ja, Jesus Christus, seine Ahnenlinie geht zurück bis zu David. Aber Boas war auch zu seiner Zeit eine wichtige Person. Eine wichtige Person in diesem Dorf Bethlehem. Hast du gewusst, dass Bethlehem eigentlich bedeutet Haus des Brotes? Und tatsächlich wäre das Klima in Bethlehem so gut, dass es so etwas wie die Kornkammer sein könnte vom Land Israel. Und deshalb Haus des Brotes. Aber ist es nicht speziell, dass die Geschichte von Ruth eben genau damit dann beginnt, dass Elimelech und Naomi ausziehen müssen aus diesem Haus des Brotes, weil sie Hunger haben, weil ihr Land zu wenig abwirft. Zumindest in dieser Situation. Offensichtlich hat Boas diese Zeit aber gut überstanden. Denn als Naomi dann zurückkommt, mit Ruth zurückkommt nach Bethlehem, da ist Boas in der Zwischenzeit ein Großbauer geworden. Und das bedeutet schon, er hat Knechte und er hat Mägde. Und wir sehen auch, er hat eine Person, die ist extra eingesetzt über all diese Personen, die ernten. Und wir können uns das vorstellen, da ist ein großes Kornfeld, es ist dieses Mal Gerste, und sie ernten mit den Sicheln. Und das sind die Erntearbeiter, die Schnitter. Und die Schnitter, die gehen voraus, die stellen sich irgendwo in einer Reihe auf, vermutlich waren es etwa 10, 15, je nach Größe des Feldes, was sie da geschnitten haben, stellen sich auf und der Erste beginnt mit seiner Sichel, er fasst mit einem Arm um ein paar dieser Ähren und beginnt sie zu schneiden mit seiner Sichel. Und dann nimmt er sie, legt er sie auf den Boden, nimmt den nächsten, beginnt sie zu schneiden mit seiner Sichel, legt sie wieder runter. Und wenn er ein bisschen gestartet ist, startet der Nächste, beginnt zu schneiden und so gehen sie vorwärts in einer leicht nach hinten versetzten Reihe. Und hinter jedem dieser Schnitter kommt eine Frau, meistens sind es Frauen, die lesen diese Bündel, die Schnitter niedergelegt haben, lesen sie auf, nehmen sie zusammen und binden sie zusammen. Und das ist eine sehr anstrengende Arbeit. Und die Frauen hinterher, die müssen sehr schnell arbeiten, damit sie nachmögen. Und jetzt, wenn diese zwei Reihen sich bewegen, zuerst die Schnitter, dann die Frauen, die das sammeln und die Ähren machen aus diesen Bündeln, dann gibt es noch eine dritte Reihe und die besteht aus Ruth. Sie darf auflesen, was liegen geblieben ist. Sie darf auflesen, was sie findet. Und genau so wurde damals geerntet. Aber dass Boas eine wichtige Person ist, das sehen wir auch in diesen Verhandlungen, die er dann führt, als es um das Erbe dieses Elimelech geht. Wir sehen, die Leute, sie vertrauen seinem Wort. Sie glauben, was er sagt. Und im Grunde genommen kommt er mir wirklich so rüber wie ein dynamischer, gut aufgestellter, wunderbar vernetzter und wirklich engagierter Klein-Mittelbetrieb-Unternehmer. Jemand, der etwas zu sagen hat im Dorf. Eine wichtige Person. Auf sie schaut man. Und umso spannender und umso entscheidend wichtiger ist es, dass diese Person, die eigentlich wichtig jetzt ist, solche Werte lebt. Diese guten Werte lebt, die er gelernt hat. Werte, ich habe es schon in der Einleitung gesagt, die kommen aus dem Wort Gottes. Es ist das, was Gott sagt, was wir aufnehmen mit unserem Kopf. Zuerst mit unserem Kopf vermutlich. Und dann mit unserem Herz. Und hier beginnt es zu leben. Wenn es hierhin gekommen ist, dann beginnt es zu leben. Und dann müssen sie umgesetzt werden. Es nützt nichts, wenn sie hier sind, die Worte Gottes. Oder hier. Sie müssen umgesetzt werden in unser Gehen. In unser Handeln, was wir tun, das muss passieren. Und dann, wenn wir das leben und es so oft leben, immer wieder, bis es zu einer Gewohnheit geworden ist, dann leben diese Werte in uns. Und dann ist auch die Möglichkeit da, dass sich Strukturen in und um uns tatsächlich verändern und anpassen. Und das ist wichtig für eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft braucht gute Werte und sie braucht gute Strukturen. Strukturen, die auf guten Werten eben aufgebaut ist. Und wir sehen, dass Boas eben diese guten Werte lebt. Er lebt sie gegenüber seinen Angestellten. Er ist freundlich mit ihnen. Er sucht das Gespräch, wenn er auf das Feld kommt. Aber am allermeisten, wie er seine anderen Angestellten behandelt, sehen wir aus der Schrift nicht so gut. Aber er wird es gut machen. Aber wir sehen dann, er kümmert sich um diese Frau, diese Fremde. Und bevor er aber auf sie zugeht, auf diese Fremde zugeht, dort redet er mit seinem Ernteleiter. Und diese Fremde, Ruth, in unserer Sprache wäre sie wahrscheinlich ein Wirtschaftsflüchtling. So würde man sie vermutlich heute einstufen. Und das bringt mich jetzt zu dieser Frage, wie hat Boas diese Werte gelebt? Was sind das für Werte? Oder anders gefragt, wie möchte Jesus, dass wir uns verhalten gegenüber den Menschen, die schwächer sind. Und das ist für uns als Gemeinde wichtig. Denn wir haben als Gemeinde, haben wir schwächere Menschen unter uns. Immer. Und manchmal ist es temporär, aber man kann sehr schnell zu den schwächeren, hilfsbedürftigen Menschen gehören. Ich kenne das. Meine Frau hat sich das Bein gebrochen, das wisst ihr alle. Und jetzt bin ich Hausmanga auch geworden. Ich habe versucht zu kochen und ich putze und so weiter, oder? Und wir haben so viel Hilfe angeboten bekommen und auch Hilfe bekommen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie machen das Leute, die keine Gemeinde haben? Herzlichen Dank an dieser Stelle für alles, was ihr uns angeboten und was ihr auch uns getan habt. Hilfe, man kann sehr schnell in eine Situation kommen, wo man das braucht. Und dann ist aber auch die andere Seite noch da. Wir haben auch immer wieder Menschen aus dem Übergangsheim in Amden unter uns. Auch jetzt, vielleicht erinnert ihr euch, vor etwa 3-4 Jahren, da war eine Esperance, diese junge Westafrikanerin, die immer mit 3 bis 6, 7 oder 8 Personen gekommen ist in den Gottesdienst. Dazwischen hatten wir auch türkische, kurdische und andere Leute, immer wieder. Und jetzt haben wir eine Gruppe, die aus Afghanistan kommt. Und sie sitzen im Moment so ein bisschen dahinter. Herzlich willkommen, schön seid ihr da. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Werte für uns nutzbar machen können, sie sehen und Boas für uns zu einem Vorbild werden darf. Und das bringt mich jetzt zu zweitens. Gott sorgt für die Schwachen oder für die Schwächeren. Und vielleicht möchte ich da gleich anhängen, und das tut er in der Regel durch uns. Durch uns. Wir sind die, die für Gott eben oft uns für die Schwachen einsetzen und uns für sie sorgen. Aber wer sind die Schwachen? Ich hatte in meiner Arbeitszeit, wo ich in der Wirtschaft gearbeitet habe, das Vorrecht, zwei Personen kennenzulernen, die vielleicht nicht ganz in das übliche Schema hineingepasst haben von einem leistungsfähigen Arbeitnehmer. Und das eine war Wegeli Buhme und das andere, der hieß Conny. Wegeli Buhme habe ich kennengelernt in meiner Lehrausbildung, die ich in der Migro gemacht habe als Do-it-yourself-Verkäufer. Ich habe überlegt im Vorfeld, wie war noch mal sein Vorname? Es ist mir nicht in den Sinn gekommen und ich bin überzeugt, wir haben ihn alle einfach nur Buhme gerufen. Das war sein Nachname, Baumann, oder? Wegeli Buhme, sein Arbeitsfeld bestand oder seine Aufgabe bestand darin, in der Migro alle Wegeli, Einkaufswegeli zu sammeln und wieder zurückzubringen an den Ort, dort wo sie die Kunden nehmen konnten und dann in den Laden einkaufen gehen konnten. Das war noch in der Zeit, bevor es dieses Ding mit der Münze gegeben hat, oder? Und er hat den ganzen Tag das gemacht und das über Jahrzehnte. Und er hat so eine Stellung gehabt. Und Conny, er war eine ganz ähnliche Figur. Ihn habe ich kennengelernt, als ich in der Qualitätsverantwortung stand für zwei Produktionsabteilungen. Und Conny, sein Aufgabengebiet war, er hat Kaffeeautomaten gereinigt und nachgefüllt. Und das, ich glaube, das ist sehr einfach zu sehen. Das ist so wichtig. So wichtig. Denn schon damals sind die Betriebe natürlich auch aufgrund von Kaffeeunterstützung gelaufen, oder? Und Conny fühlte sich dann auch verantwortlich und viel von dem sozialen Treffen, wir haben uns oft am Kaffeeautomat getroffen und haben so auch manche Sitzung gespart, aber Conny fühlte sich dann auch verantwortlich, uns immer wieder mit den neuesten Gerüchten aus den anderen Abteilungen zu versorgen. Aber er hat das gut gemacht und er hat das auch sein Leben lang eigentlich gemacht. Diese beiden Männer, sie konnten eigentlich in einer ganz würdevollen Art und Weise ihnen entsprechend ihr Leben meistern, selbstständig. Und das einfach, weil der Arbeitgeber bereit gewesen ist, ihnen eine solche Stelle anzubieten. Und das gab es bis weit in die 90er Jahre hinein, gab es in praktisch jeder mittleren, größeren Firma, gab es solche Arbeitsbereiche, die wirklich Schwächere oder Leute, die vielleicht eben nicht der Norm des leistungsfähigen Arbeitnehmers entsprochen haben, eine Stellung gefunden haben und ihr Leben so selber bestreiten konnten. Doch in der Zwischenzeit hat sich einiges geändert. Und zwar massiv zum Negativen, so wie ich das wahrnehme und auch wie ich es empfinde. Und ich muss vielleicht als Beispiel nicht nur daran erinnern, dass der Druck einfach größer geworden ist und dass die finanziellen Mittel scheinbar knapper geworden sind und dass deshalb die Arbeitnehmer mehr leisten müssen und so weiter. Daran muss ich nicht speziell erinnern. Aber ich möchte als Beispiel sagen, für was so aus diesen anderen Werten, die wir eben eigentlich nicht unterstützen möchten, geworden ist, ist diese momentane Situation mit der CS. Oder? Ich habe doch am Freitag oder am Samstag gelesen, dass in den letzten 20 Jahren 42 Milliarden Franken aus dieser Bank in Boni geflossen sind. Das kann irgendwie nicht stimmen. Und jetzt brauchen sie einmal mehr Unterstützung. Oder? Das kann irgendwo nicht stimmen. Und dann gibt es ein anderes Beispiel. Ich habe mich sehr gefreut, als ich, ich glaube, es war der 8. März, in der Zeitung in der Südostschweiz gelesen habe, dass ein größerer Arbeitgeber hier in der Region, das Spital Glarus, eine große Summe Geld ausschütten möchte, um seine Arbeiter mehr und wesentlich höher zu entlöhnen als eigentlich ursprünglich vorgesehen. Ich habe mich riesig gefreut darüber, habe gedacht, das sind die Leute, die uns pflegen, die uns beistehen in der Not, für die wir geklatscht haben in der Corona-Zeit und so weiter. Aber in der Zwischenzeit habe ich auch erfahren, dass diese Ausschüttung sehr gezielt auf die Personen zufließen wird, die neu in diese Arbeitssituation eintreten. Und das kann dann bedeuten, dass jemand, der frisch anfängt, mehr verdient als jemand, der schon 4-5 Jahre dort arbeitet und treu seine Arbeit verrichtet. Und das ist eine Art von Kommunikation, mit dem sagt man, ihr, die ihr treu seid, sind uns nicht so viel wert wie die Neuen. Irgendwie stimmt das nicht mehr. Da geht etwas nicht mehr auf. Und Gott ist ein Gott, der prangert Ausbeutung und Ungerechtigkeit sehr konkret an. Er sagt zum Beispiel, und ich lese aus Amos 8, die Verse 4 bis 7, hört dies, die ihr den Armen tretet und darauf aus seid, die Elenden im Land zu vernichten. Und sagt, wann ist der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn anbieten. Hier kommt der Wunsch zum Ausdruck, wir wollen Geschäfte machen, wir wollen verdienen. Und das wird jetzt konkret, um das Epha zu verkleinern und den Schekel zu vergrößern. Das Epha ist das Maß des Getreides, oder? Oder dass man für Getreide auch gebraucht hat. Das heißt, das Epha wird verkleinert, der Schekel wird vergrößert. Wenn ich Coca-Cola kaufen gehe im Laden und jetzt in der Zwischenzeit für denselben Preis nur noch ein 0,4-Dezi-Fläschchen bekomme, dann ist das im Grunde genommen das, was hier angeprangert wird. Oder? Und dann geht es weiter und damit und für die geringen... Und die Waage zum Betrug zu fälschen und die Geringen für Geld und die Armen für ein paar Schuhe zu kaufen. Billige Arbeitskräfte, billige Knechte. Und damit wir den Abfall des Korns verkaufen. Und dann heißt es, geschworen hat der Herr beim Stolz Jakobs, wenn ich all ihre Taten jemals vergessen werde. Das ist ein Wert oder das sind Werte, die unser Gott so nicht sieht. Im Gegenteil, er sieht sie, er nimmt sie auf und er wird sie nicht vergessen. Er wird entscheidend handeln und auch richten. Und im Neuen Testament lesen wir in Jakobus 5, Vers 4, siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Gott stellt sich auf die Seite derjenigen, die ungerecht behandelt werden. Und es ist nicht richtig. Und ich empfinde das so, das ist vielleicht meine subjektive Meinung, aber ich empfinde es als nicht richtig, wenn in Betrieben, in Firmen große Summen von Geld in Maschinen und in Material fließen, man aber für die Menschen, die Mitarbeiter eben wenig Geld hat oder kein Geld hat und sie sogar knapp hält. Ich empfinde es als falsch, wenn unser Staat, die Schweiz, große Summen von Geld in internationale Gremien und Dings schickt, irgendwelche Unternehmen oder was auch immer schickt und sendet und aber kein Geld hat für die Bürger oder auch für die Senioren. Irgendwo ist da etwas außer Gleichgewicht geraten. So zumindest sehe ich es oder meine es wahrzunehmen aus dem Wort Gottes. Wir lesen nämlich in Galater 6, Vers 10. Ah, genau, auf das komme ich später. Hä? Die Waage stimmt nicht mehr, denn es sind diese Leute, die Mitarbeiter, die mitgeholfen haben, aufzubauen, die Firma. Es sind wir, die Bürger, die auch geholfen haben, den Staat, das Land aufzubauen. Das ist entscheidend wichtig, dass wir das berücksichtigen und dass wir hier eben auch die Leute sehen, die da dann immer mehr durch die Maschen fallen und eben als Schwache oder als die Schwächeren dastehen. Aber ich bin so froh, und das ist ohne Frage so, es gibt sie immer noch, diese guten Arbeitgeber, die sich kümmern um ihre Angestellten. Es gibt sie immer noch, diese guten Arbeitgeber, die sich sorgen und die vorher versuchen, eine Person mehr zu behalten, als in einer Krisensituation sie wegzuschicken und ihr zu kündigen. Und es gibt sie immer noch, diese guten Arbeitgeber, die auch korrekte, die gute, die angemessene, der Arbeit angemessene Löhne zahlen. Und so einer war auch Boas. Ich denke, das sehen wir bei ihm ganz gut. Aber Boas geht noch einen Schritt weiter jetzt. Da ist diese Frau, diese Ruth auf seinem Feld. Auf seinem Feld. Und bevor er sie anspricht, erkundigt er sich, wie schon gesagt, bei seinem leitenden Erntearbeiter nach Ruth. Und er fragt ihn, wer ist diese Frau? Und es wird ihm erklärt und Boas gefällt, was er hört. Es gefällt ihm, was er sieht, weil er sieht, diese Ruth, sie arbeitet hinter den Schnittern her. Und das ist genau das, was die Gepflogenheiten des Landes sind. Es ist sogar das Gesetz Mose, der das sagt und der das vorsieht. Es ist also ein Gesetz, das es gibt, das für das Volk Israel entscheidend war. Diese Frau Ruth konnte dieses Gesetz, vielleicht hat sie es gekannt, ich weiß es nicht, aber sie hat es gesucht und hat entsprechend gehandelt und hat diesen Weg gefunden, wie sie eben für sich etwas erwerben kann. Und es gefällt Boas, dass sie sich anpasst. Und es gefällt Boas, dass sie arbeitsam ist. Sie scheint so eine wirklich fleißige Person zu sein. Und insofern, denke ich, ist diese Ruth auch ein Vorbild für uns und natürlich eben auch für alle, die zu uns kommen, für unsere ausländischen Freunde und Kollegen und alle, die hier Raum und Platz finden und auch Schutz. Für mich ist sie also ein Vorbild. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen und auch wichtig zu verstehen. Auch wenn viele Schweizer das nicht mehr bewusst sind oder sich das nicht mehr bewusst sind, sind es doch grundsätzlich viele der christlichen Normen, Werte, die aus der Schrift kommen, die in unsere Gesellschaft hineingeflossen sind, die eben genau das aus diesem Land oder aus dieser Region gemacht haben, was es jetzt ist. Ein Land, in dem man sicher lebt, zumindest bis jetzt, und in ein Land, wo man zu essen hat, genügend zu essen, und wo für einen gesorgt ist und wo Schutz da ist. Und deshalb, wenn wir als Gemeinde, und das in dieser Herausforderung stehen wir ja auch, wie gehen wir mit Ausländern um, wie gehen wir mit Flüchtlingen um? Und deshalb haben wir ja dieses Integrationsteam gegründet. Und dieses Integrationsteam hat natürlich auch ein Konzept, wie wir das bei jedem Team haben. Und in diesem Konzept haben wir einen theologischen Zusatz. Und in diesem theologischen Zusatz beleuchten wir von der Bibel her die Situation eines Flüchtlings. Und die Bibel unterscheidet, und es gibt eben zwei verschiedene Sorten. Es gibt die Sorte Flüchtling oder Ausländer, die kommt, die sich ins Gesetz reingibt, die Schutz sucht, die einen Aufenthalt, die eine Existenz gerne haben möchte. Und solchen Leuten sind wir verpflichtet. Da sagt Gott, die sollen wir aufnehmen. Aber es gibt solche, die einfach kommen und versuchen, gewinnen oder auszunutzen und so weiter. Und um die müssen wir uns weniger sorgen. Und das haben wir im Integrationskonzept, also diese Zweigleisigkeit haben wir im Integrationskonzept so umgesetzt, dass wir sagen, wir kümmern uns um die Leute, die bei uns im Gottesdienst sind, oder? Da haben wir und da sehen wir auch eine Verpflichtung. Soweit also das mit dem Integrationskonzept. Und weil sich Ruth als Fremdling vorbildlich verhält, gewährt ihr Boas Schutz und Großzügigkeit. Er holt sie nämlich jetzt noch weiter nach vorne. Und er gibt seinen Leuten den Auftrag, lasst Korn liegen, lasst Ähren liegen für Ruth. Und Ruth, du kannst kommen, trink von dem Wasser, was meine Knechte da geschöpft haben und iss auch mit uns zu Mittag. Also Boas geht da noch weiter. Er ist großzügig und er kommt dieser Ruth entgegen. Drittens, lebe gesunde Werte. Ich denke, das ist jetzt die Frage, was bedeutet das konkret? Wie können wir das umsetzen, was wir jetzt gehört haben? Und natürlich, die Thematik ist weit und groß und man müsste sie viel differenzierter anschauen, in allen Bereichen. Aber ich habe ein paar Werte jetzt herausgenommen und ich möchte mit dir und mit mir beginnen. Und der erste Wert, der mich sehr, sehr wichtig dünkt, ist, achte deine Arbeit. Also achte, was du tust und schätze es wert. Ich muss das erklären. Vielleicht geht es dir an deinem Arbeitsort ganz gut und du hast einen tollen Lohn, du hast tolles Klima, es ist alles wunderbar, deine Arbeit wird geschätzt, der Chef kommt auch mal vorbei und sagt, hey, das hast du gut gemacht. Oder wir sind so froh, dass du bei uns in der Firma mitarbeitest. Aber viele stehen in ganz anderen Herausforderungen und es gibt immer mehr Arbeitsplätze, an denen man sich fast nur noch geduldet empfindet. Und wenn der Chef deine Arbeit nicht schätzt, wenn es nie dazu kommt, dass er zu dir kommt und sagt, hey, ich bin so froh, das hast du gut gemacht, oder ich bin so froh, dass es dich hier gibt in unserer Firma, dann ist es ganz wichtig, dass du diesem Klima, das da hier da ist, auch ein Stück weit widerstehst. Einfach für dich. Und dir selber sagst, das habe ich gut gemacht. Meine Arbeit, die ich tue, ist gut. Denn ich bin überzeugt, dass du dir alle Mühe gibst. Und dass deine Arbeit so gut wie möglich du auch machst. Und um das noch etwas einfacher zu machen und vielleicht auch die Motivation besser zu finden dafür, schau, eigentlich arbeiten wir schon für unsere Firma und schon für unseren Chef, aber in allererster Linie für Gott. Und Gott sieht dich und er sieht die Art und Weise, wie du deine Arbeit erledigst und er freut sich daran. Freue dich auch. Und das muss ja nicht unbedingt eine Arbeit sein, wo du einen Chef hast. Ich denke auch an all die Frauen oder auch Männer, die den Haushalt führen. Ich weiß jetzt ein bisschen, wovon ich spreche. Erst ein bisschen. Das ist gute Arbeit. Du hast es gut gemacht. Gott sieht das. Und ich wage zu behaupten, entgegen der momentanen vielleicht Mehrheitsmeinung, ich weiß es nicht, aus Gottes Sicht sind es immer noch die Menschen, die Mitarbeiter, die die wichtigste Ressource bilden, um überhaupt etwas in Entstehung zu bringen, um überhaupt ein Produkt herzustellen, um überhaupt etwas auch verkaufen zu können. Umso mehr kann ich das sagen, als ich in einer Gemeinde angestellt bin und wir genau von dem so sehr profitieren. Von all euch, die ihr alle irgendwo mitarbeitet und mithelft. Ich schätze das sehr. Ein zweiter Wert, den ich heute ansprechen möchte, ist: Bleibe offen für Menschen. Bleibe offen, gehe auf sie zu. Egal, ob es einfach neue Menschen sind, die zum Beispiel in der Gemeinde sind, geh auf sie zu. Sei auch bereit, ihnen zuzuhören. Denn dann werden sie auch reden. Und du wirst hören, was sie beschäftigt. Und erst dann, wenn sie Vertrauen gefasst haben, dann wirst du auch von ihren Nöten erfahren. Und erst dann kannst du vielleicht auch helfen. Oder weißt du einen Rat? Bleibe offen für Menschen. Und gerade im Speziellen natürlich auch, wenn es sich um ausländische Leute handelt, also Leute, die in unser Land gekommen sind, wie unsere Freunde aus Afghanistan hier. Geh auf sie zu. Und hier haben wir zwei Positionen, die mich etwas schwierig dünken, überhaupt in der Begegnung mit Migranten. Nämlich die eine Person, die sagt, hey, herzlich willkommen, super, bist du da, alles wunderbar. Das darf schon sein. Aber die Art und Weise dahinter, denke ich, ist eine Extremposition. Und die andere Extremposition ist, wer sind die? Die sind mir gleich. Und ich glaube, dieses Problem in unserer Gesellschaft haben wir deshalb, weil wir den Wert verloren und vergessen haben, der hier einen Ausgleich schaffen möchte. Einen Ausgleich zwischen den Schwachen, die wir in unseren Reihen haben, und den Bedürftigen, die vom Ausland zu uns kommen. Und jetzt kommen wir zu Galater 6, Vers 10. Weil dort steht, und ich übersetze das frei, Gottes Wert: Wenn du siehst, dass du Gutes tun kannst, dann tu es. Am allermeisten deinen eigenen Glaubensgenossen gegenüber. Gutes tun am allermeisten oder zuerst den eigenen. Und die eigenen, das sind auch unsere Familie, das ist unser Volk, das ist aber auch unsere Gemeinde, das sind die Glaubensgenossen. Und auch hier, deshalb haben wir in diesem Integrationskonzept ja diesen Link. Wir kümmern uns um diejenigen, die bei uns im Gottesdienst sind. Und deshalb wollen wir diesen Menschen auch einen Raum schaffen. Und ich glaube nicht, dass Flüchtlinge finanzielle Unterstützung brauchen von uns als Gemeinde. Außer es gibt vielleicht mal spezielle Situationen. Aber was sie brauchen, sind zwei Dinge. Sie brauchen den Kontakt mit uns, mit den Einheimischen, mit denen, die schon länger da sind, die diese Gepflogenheiten und diese Werte, die wir leben, kennen. Und dann erst können sie überhaupt kennenlernen, wie wir unser Leben gestalten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf sie zugehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir sie aufnehmen. Und das Zweite ist, sie müssen oder dürfen, wenn sie wollen, Gott kennenlernen. Den Gott, an den wir glauben und der uns diese guten Werte eigentlich geschenkt hat. Und jetzt, liebe Gemeinde, haben wir seit 4 Wochen, haben wir für die afghanischen Freunde ein Treffen hier in der Gemeinde. Sie treffen sich alle 2 Wochen am Samstagnachmittag, um in ihrer Sprache über die Bibel zu sprechen und von Gott zu lernen. Ich glaube, ist es das zweite Mal, Beatrice? Das zweite Mal. Also letzten Samstag war es das zweite Mal, also gestern war es das zweite Mal. Und sie haben sich getroffen, um Markus-Evangelium zu hören und darüber zu reden. Wir machen das gemeinsam mit der FEG Ineda. Und sie sind hier gewesen. Ich glaube, das erste Mal waren es ungefähr 10-12 Leute, die gekommen sind. Und letzten Samstag, gestern, waren es 20. Der Hunger ist da. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese beiden Komponenten nicht außen vor lassen. Also auf sie zuzugehen, um mit ihnen reden zu können, aber eben auch ihnen helfen, das Wort Gottes verstehen zu können, wo sie wollen, wo sie Hunger haben und wo sie Durst haben nach dem Lebenswasser, das Gott uns zur Verfügung stellt. Ja, genau. Wir sind es, die helfen. Und ich denke, es ist wichtig, egal wo wir helfen, dass wir versuchen, auf eine gute, würdevolle und angemessene Art und Weise zu helfen. Ruth, sie hat das Korn selber aufsammeln müssen. Die Arbeit wurde ihr nicht weggenommen. Conny, er musste selber Kaffee nachfüllen. Niemand hat das für ihn getan. Aber das ist genau das, was eigentlich Menschen brauchen. Dass sie durch ihre Art von Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten. Und da wollen wir einstehen, dass es in diese Richtung weitergehen kann. Eigentlich ist es jetzt egal, auf welcher Seite du stehst. Ob du dich eher vielleicht im Moment zu den Schwachen in unserer Gesellschaft zählst, oder ob du Asylsuchender bist, oder ob du jemand bist, der helfen kann und helfen möchte. Es spielt keine Rolle. Es geht ein Punkt, der so wichtig ist. Dein Lohn wird ein voller sein, sagt Boas zu Ruth. Denn der Gott wird dein Lohn sein. Und Gott wird für deinen Lohn sorgen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir uns grundsätzlich eben immer wieder aufrichten zu Gott hin, um von ihm zu erwarten, dass er uns einerseits die Kraft und auch die Gnade gibt und auch vielleicht die finanziellen Mittel, um zu helfen. Aber auch die Kraft und die Gnade, um Hilfe zu empfangen, das ist auch nicht immer einfach. Oder eben auch die Kraft und die Gnade, um Hilfe so zu gestalten, dass sie würdevoll ist. Es ist Gott, und das gilt für uns alle, egal wo wir stehen. Er ist dein Lohn, er ist unser Lohn. Auf ihn wollen wir uns ausrichten, von ihm wollen wir empfangen, und deshalb wollen wir ihm auch immer wieder die Ehre geben, denn sie gehört ihm. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht hat Gott heute Morgen zu dir gesprochen. Ich möchte jetzt beten und ich möchte dich einladen, dass du, was Gott zu dir gesagt hat heute Morgen, wie in deinem Herzen vor ihm festmachst und dann umsetzt in vielleicht gute Werte. Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus Christus, deinen Sohn. Wir bitten dich an für diese Erlösung, die du uns geschaffen hast in dieser persönlichen Begegnung mit Jesus Christus. Und wir danken dir für diese guten Werte, die du uns mitgeteilt hast und in denen du zeigst und durch die du uns zeigst, wie wir unser Leben gestalten können und sollen. Wir danken dir dafür, dass du uns zeigst, was du liebst und auch was du nicht liebst. Und so wollen wir um deine Gnade bitten und bitten, dass du uns beschenkst, dass wir uns so verhalten können, wie du das möchtest. Aus deiner Kraft wollen wir leben, aus deiner Fülle wollen wir nehmen, so wie es uns verheißen ist. Und so bitten wir dich, Vater, du siehst und du weißt ganz genau, wo Menschen angesprochen sind, wo sie vielleicht auch denken, wo jemand denkt, hey, das möchte ich tun oder so möchte ich mich jetzt verhalten in dieser Situation, dass du es gelingen lässt und dass du schenkst, dass es passieren darf und passieren kann. Und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns ja nicht nur einfach nur Segen verheißen hast in dem Sinn, dass alles immer gut ist, sondern dass du uns auch segnest, indem wir anderen helfen können. Und so beten wir dich an. Du bist ein lebendiger Gott, der gegenwärtig ist und der handelt. Und als den möchten wir dich erleben und wir möchten uns dir zur Verfügung stellen, dass du auch durch uns den Schwächeren helfen kannst. Amen.